Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Tagesanbruch, die Diskussion am Wochenende vom 30. November und 1. Dezember. Die Adventszeit beginnt, nur noch 24 Tage bis Weihnachten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber Besinnlichkeit stellt sich bei mir noch nicht ein. Zu viele düstere Nachrichten von morgens bis abends. Die deutsche Regierung ist kaputt, die amerikanische Regierung wird bald von einem Chaoten geführt, wirtschaftlich geht's bergab, die russische Armee terrorisiert die Ukraine, Putin droht mit Atomraketen, der deutsche BND-Chef warnt, dass der Kreml künftig auch NATO-Staaten attackieren könnte. So viele schlechte Nachrichten und über die größte aller Krisen wird in Politik und Medien schon kaum mehr gesprochen. Dabei gibt's darüber viel zu sagen und beileibe nicht nur Schlechtes. Freuen Sie sich also auf meinen heutigen Gast, Sarah Schurmann. Schön, dass Sie uns zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, seit bald 7 Jahren machen wir nun diesen Podcast, den Tagesanbruch, den kurzen Nachrichtenüberblick montags bis freitags, das ausführliche Gespräch am Samstag. Falls Sie uns schon länger zuhören, erinnern Sie sich vermutlich an Marc Krüger, mit dem ich in den ersten Jahren im Studio saß. Mittlerweile arbeitet Marc beim Berliner Rundfunk RBB, aber wir treffen uns gelegentlich und schwelgen in Erinnerungen. Oder Marc schickt mir ein Foto seines Lieblingsbiers aus seiner Heimat Einbeck in Niedersachsen. Da es sein könnte, dass er jetzt gerade zuhört, geht hier ein Gruß raus. Lieber Marc, viele unserer Hörerinnen und Hörer haben dich in bester Erinnerung, also komm doch mal als Gast in unseren Podcast. Seit einigen Jahren moderiert nun Lisa Raphael diesen Podcast und lädt wöchentlich interessante Menschen für unser Gespräch ein. Politiker, Experten oder auch mal Hörerinnen und Hörer. Dieser Tage ist Lisa leider krank, weshalb ich, Florian Harms, Chefredakteur von T-Online, sie heute als Moderator vertrete und ihr natürlich herzliche Genesungswünsche schicke. Ich werde mich bemühen, sie würdig zu vertreten. Und damit zu unserem heutigen Thema. Das hat es nämlich in sich. Vor lauter Krisen weiß man gegenwärtig ja kaum noch, wo man hinschauen und hinhören soll. Doch das Crescendo der Bad News hat ein anderes, nicht weniger brisantes Thema aus den Schlagzeilen verdrängt. Das ist überhaupt nicht angemessen, weshalb wir uns heute ausschließlich diesem Thema widmen. Es geht um die Klimakrise, die unser Leben und das unserer Nachfahren grundlegend verändert. Vor wenigen Tagen ist die Weltklimakonferenz zu Ende gegangen. Sage und schreibe, 40.000 Teilnehmer aus fast 200 Staaten haben sich ausgerechnet in Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, getroffen. Schon der Ort wirkte absurd, weil Aserbaidschan enorme Mengen an Öl und Gas exportiert und so dazu beiträgt, den Planeten weiter aufzuheizen. Doch die westlichen Staaten haben gemerkt, dass sie ohne Schwellenländer wie eben Aserbaidschan, aber auch Indien, Südafrika, Brasilien, Saudi-Arabien, natürlich China in der Klimapolitik nichts mehr erreichen können. Die Rangliste der weltgrößten Emittenten von klimaschädlichem Kohlenstoffdioxid wird angeführt von China, gefolgt von den USA. Dahinter rangieren aber gleich Indien, Russland, dann kommen Japan und Deutschland. Die Konferenz in Baku wäre fast gescheitert. Erst in letzter Minute konnte ein Minimalkompromiss geschmiedet werden. Der sieht vor, dass die hochentwickelten Industriestaaten die von der Klimakrise am stärksten betroffenen Länder mit mehr Geld als bisher unterstützen. Statt 100 Milliarden Euro jährlich sollen es nun 300 Milliarden sein. Ob und wie diese enorme Summe wirklich bezahlt wird, ist jedoch unklar. Außerdem wurden keine weiteren Schritte zur Senkung des CO2-Ausstoßes festgelegt. Was also bringen solche Klimakonferenzen überhaupt noch? Bedeutet Klimaschutz zwangsläufig den Verzicht auf Wohlstand und Komfort? Hat das Thema Klimaschutz zwischen all den anderen politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen überhaupt noch eine Chance? Und wo gibt es gegenwärtig positive, mutmachende Entwicklungen beim globalen Klimaschutz? Über diese Fragen spreche ich heute mit einer Frau, die sie kompetent beantworten kann. Sarah Schurmann ist Journalistin, Mitgründerin des Netzwerks Klimajournalismus, Autorin des Buches Klartext Klima und Klimakolumnistin bei T-Online. Liebe Sarah, herzlich willkommen, schön, dass du hier bist.
Ja, hallo.
Sarah, beginnen wir gleich mal mit Baku, mit dieser Klimakonferenz. Wie lautet dein Urteil? Was hat diese Konferenz wirklich gebracht?
Puh, ich muss überspitzt ein bisschen zugeben, dass ich, obwohl ich Klimajournalistin bin, mich so mittelmäßig für diese Konferenzen interessiere, weil ich das Gefühl habe, dass eigentlich das, was praktisch in den Kommunen, in den Gemeinden und wirklich also vor Ort passiert, fast wichtiger ist mittlerweile. Ich will Klimakonferenzen gar nicht generell verteufeln. Es gab natürlich wahnsinnige Durchbrüche, wie dass man sich irgendwann tatsächlich aufs Pariser Klimaschutzabkommen einigen konnte 2015. Auch in Glasgow Glasgow gab es sicherlich noch mal ein paar Fortschritte, wo neue Ziele benannt wurden in den vergangenen Jahren. Auch die letzte Konferenz in Dubai war ganz überraschend, zumindest noch mal, dass man sich alle darauf geeinigt haben, die Staatengemeinschaft wirklich zu sagen, okay, wir steigen aus den fossilen Energien. Das ist irgendwie für Leute, die sich nicht so viel mit Klimaschutz beschäftigen, vielleicht auch überraschend, dass das erst im letzten Jahr tatsächlich komplett gesagt wurde. Aber vorher hieß es das nicht für Kohle, Gas und Öl gemeinsam. Also das war durchaus ein neuer Schritt. Und natürlich sehe ich, dass das eine Bedeutung hat. Natürlich sehe ich, dass sich in den 30 Jahren, die da irgendwie verhandelt wird, auch die Aussichten für uns in dem Sinne etwas verbessert haben, weil wir nicht mehr auf 5 oder 6 Grad Erderhitzung bis 2100 zusteuern, sondern nur noch so 2,6 bis 3,1, je nachdem, wie man es gerade schätzt und wie viel man daran glaubt, dass das, was da versprochen wird, auch tatsächlich umgesetzt wird. Aber dennoch habe ich das Gefühl, dass das so ein bisschen zu einer Wirksamkeitssimulation verkommen ist. Also man trifft sich auch, um sagen zu können, dass man ja was macht. Und ja, die Dringlichkeit, die wir haben, spiegeln die Konferenzen so nicht mehr wieder auf allen Ebenen.
Also ein bisschen was von Autosuggestion. Jetzt hast du gerade eine konkrete Zahl benannt. 2,6 Grad, 3,6 Grad. Da könnten wir ungefähr rauskommen, wenn der Klimaschutz nur so langsam und schleppend weitergeht wie gegenwärtig. Was würde das bedeuten? Was ist das für eine Welt, in der man mit 2,6 Grad oder 3 Grad Klimaerwärmung, also Erderhitzung, leben muss?
Eine komplett andere. Aber tatsächlich muss ich mal vorausschicken, dass ehrlich gesagt auch schon eine 1,5 Grad, eine 1,8 Grad Welt eine komplett andere sein wird, als die, in die wir jetzt sind. Die ist nur hoffentlich noch eine Welt, an die wir uns einigermaßen anpassen können. Also praktisch das, was innerhalb des Pariser Klimaschutzabkommens ist, also 1,5 bis deutlich unter 2 Grad. Das wird immer so ein bisschen weggenuschelt hin zu 2 Grad. Und das ist ein tatsächliches Problem, weil es einfach einen wahnsinnigen Unterschied macht. Also gerade diese 10. Grad sind die entscheidenden, die sich für unser Leben extrem stark auswirken werden. Und deswegen, ja, ehrlich gesagt, schon bei 2 Grad wird es ziemlich haarig und ziemlich anders. Und 2,6 kann ich mir gar nicht vorstellen und 3,1 erst recht nicht. Also das ist wirklich eine komplett neue Welt.
Neue Welt heißt noch mehr Dürren, noch mehr Überschwemmungen, noch mehr Starkstürme, auch hierzulande in Mitteleuropa, wie wir es ja gesehen haben. Und das ist ja auch mittlerweile vielfach beschrieben in wissenschaftlichen Studien. Trotzdem, Sarah, steigen die CO2-Emissionen jedes Jahr weiter. Warum gelingt es der Menschheit nicht, endlich effektiv das Klima zu schützen?
Da gibt es unterschiedliche Gründe. Da gibt es natürlich einerseits die fossilen Interessen, die wir sehen. Es gibt aber auch tatsächlich relativ viele psychologische Gründe. Und zwar, wenn ich nicht gerade irgendwie Kolumnen schreibe, bin ich mittlerweile als Journalismustrainerin unterwegs oder auch ja gebe öffentlich Vorträge darüber, wo wir eigentlich stehen, kläre darüber auf und ich stelle immer wieder fest, dass ein Großteil derjenigen, die zu meinen Veranstaltungen kommen, die da ja schon freiwillig hinkommen, du kannst also erstmal davon ausgehen, dass sie sich schon so ein bisschen für Klima interessieren, schon ganz schön schlucken müssen, wenn ich ihnen erkläre, wie ernst es ist, wie stark sich das Leben verändern wird und dass das tatsächlich was mit ihnen selbst zu tun hat, nicht nur mit ihnen, sondern auch mit ihren Großeltern. Weil ganz ehrlich, es heißt ja so oft, es gäbe so viele alte Menschen, die irgendwie Klimaschutz blockieren würden, weil sie kein Eigeninteresse daran haben. Es gibt eine ganz gute Grafik des letzten Sachstandsberichtes des Weltklimarats, in dem tatsächlich die Timeline 2100 mal mit Silhouetten von Menschen illustriert worden ist. Und da sieht man dann, dass Kinder, die 2020 geboren sind, 2100 um die 80 Jahre alt sein werden. Meine Großmutter ist 86 und die ist ziemlich fit und ich wünsche ihr noch ein paar gute Jahre. Also das ist keine abstrakte Zukunft. Und gleichzeitig ist da drunter aber auch eine andere Timeline und die zeigt Menschen, die um 2020 um die 70 waren. Und statistisch gesehen haben die ganz gute Chancen, 90 Jahre alt zu werden. Das heißt, die erleben auch noch 20 Jahre. Und in diesen 20 Jahren jetzt wird sich unser Leben schon massiv verändern. Auch 70-Jährige werden spüren, ob wir heute alles tun, was wir können, um die Erderhitzung zu stoppen und uns anzupassen vor allen Dingen oder halt auch nicht. Und das ist was, was wir tatsächlich aus so Selbstschutzgründen und weil wir es auch nicht wissen wollen, ganz gut verdrängen immer wieder. Und diese Informationen, die wir alle irgendwie diffus haben, bringen wir nicht so richtig in dem zusammen, was das eigentlich bedeutet.
Das ist ja ein Knackpunkt, denn als Einzelner fühlt man sich ja häufig machtlos. Was kann ich denn schon tun, um das Klima zu schützen, wenn die Chinesen da jeden Tag CO2 in die Atmosphäre reinpesten? Was kann man denn konkret tun?
Ziemlich viel. Wichtig ist, dass wir uns bewusst werden, dass wir nicht nur Konsumenten und Konsumentinnen sind, sondern dass wir auch Bürger und Bürgerinnen sind und dass wir alle in sozialen Zusammenhängen sind. Also wir sind vielleicht an der Uni, wir haben einen Job. Wenn wir das nicht mehr haben, sind wir zumindest Nachbarn. Wir haben vielleicht Kinder, die irgendwo in den Kindergarten oder zur Schule gehen und so weiter und so fort. Und wir sind also in vielfältige soziale Netze eingewoben. Und da können wir in den Bereichen aktiv werden, die uns ohne schon wichtig sind und in denen wir uns auskennen. Also sagen wir Beispiel, ich habe ein Kind und ich möchte, dass das sicher mit dem Fahrrad zur Schule kommt, dann kann ich vielleicht irgendwie gucken, kann ich mich vor Ort an der lokalen Verkehrswende beteiligen? Kann ich irgendwie dafür sorgen, dass sich was verändert? Und das klingt jetzt natürlich vielleicht ein bisschen naiv auch, im Sinne von, ja okay, wenn ich hier irgendwie große Konzerne sehe oder halt China, welchen Einfluss habe ich daneben? Ich würde aber sagen, die letzten 30 Jahre haben uns gezeigt, wir können halt auch nicht darauf warten, dass Unternehmen und Politik das Richtige tun und alles, was wir anfangen zu verändern, wirkt tatsächlich auf drei Arten. Das erste ist, dass wir tatsächlich ganz konkret Emissionen einsparen und wenn man einmal verstanden hat, dass sich CO2 immer nur in der Atmosphäre anreichert, dann weiß man, dass das extrem wichtig ist. Das zweite und das aber vielleicht auch noch wichtigere ist, dass wir halt praktisch nicht nur Emissionen einsparen, sondern dass wir auch Normen und Werte verändern. Wenn ich anfange, was zu verändern, verändere ich auch, wie mein Nachbar, meine Kollegin, wer auch immer, wahrnimmt, was normal ist. Und weil wir Normen und Werte verändern, tragen wir dazu bei, dass sich tatsächlich auch was in der Bevölkerung verändert und dass wir drittens, das ist das Wichtige, da kommen wir auf die Strukturen, dass politische Lösungen auch wahrscheinlicher werden. Vielleicht nochmal ein konkretes Beispiel, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich komme aus Brandenburg. Wenn ich früher als Teenager mit meinen Eltern in ein Restaurant gefahren bin und was Vegetarisches essen wollte, habe ich so einen gammeligen Gemüsepatty bekommen.
Ja, da erinnere ich mich dran.
Genau, und mittlerweile kann ich wirklich in jedes mittelmäßige brandenburgische Restaurant gehen und kriege da eine Auswahl von vegetarischem Essen. Und warum bekomme ich das? Weil Leute angefangen haben, praktisch sich anders zu verhalten und damit auch Normen und Werte zu verändern und damit Strukturen.
Damit sind wir ja schon beim Thema Essen beispielsweise, das jetzt sogar der Klimaschutz in Brandenburg angekommen ist. Es gibt ja häufig das Urteil, vielleicht auch Vorurteil, erklär es uns, dass Klimaschutz teuer ist. Also wenn ich meinen Einkauf mache und ich achte auf nachhaltige Lebensmittel, vielleicht sogar biologische Lebensmittel, dann muss ich an der Kasse sehr viel mehr berappen, als wenn ich einfach beim Discounter schnell das nehme, was da halt so rumliegt. Warum ist es so schwer, wirklich nachhaltig und klimafreundlich sein Leben zu gestalten?
Weil es tatsächlich für den Einzelnen und die Einzelne im Moment noch die schwere Option ist. Und das ist in dem Sinne auch kein Vorurteil, dass Klimaschutz teuer ist, wenn du es praktisch auf den einzelnen Geldbeutel oder ja vielleicht auch die Investitionen einzelner Firmen erstmal im ersten Moment runterbrichst. Der Punkt ist, dass man praktisch, wenn man eine mittelfristige Perspektive einnimmt oder auch eine langfristige, halt in allen möglichen Bereichen sehen wird, dass sich das Ganze amortisiert. Das heißt, wenn ich heute die teure Wärmepumpe einbaue, dann werde ich trotzdem insgesamt Geld gespart haben, weil wir werden spätestens 2045 tatsächlich einfach nicht mehr mit Gas heizen können in Deutschland. Ich hoffe, dass wir dann politische Systeme haben, die das alles durchsetzen und so weiter. Aber in dem Sinne muss ich dann halt nochmal eine neue Heizung kaufen und idealerweise läuft die Wärmepumpe dann noch. Also, ja.
Jetzt sprichst du die Politik an und erinnern wir uns mal an diesen ganzen Streit um das Heizungsgesetz von Robert Habeck. Der hat, glaube ich, die Klimadiskussion in Deutschland nachhaltig verändert, hat viele Menschen sehr verärgert. Und jetzt die neuesten Meldungen gehen dahin, dass sowohl aus der Union, CDU und CSU, als auch zum Teil aus der SPD Stimmen kommen, dass sie nach der Wahl, also nach dem 23. Februar, das Heizungsgesetz schon wieder revidieren oder gar ganz abschaffen wollen. Also rückabwickeln, was man da in Richtung Klimaschutz mühsam durchgesetzt hat. Wie schaust du da drauf?
Ja, das ist wirklich eine bisschen lustige Debatte fast, wenn man es realistisch betrachtet, im Sinne von, es gab, glaube ich, mal einen dänischen Politiker, der irgendwie mit Blick auf Deutschland kommentiert, was macht ihr da? Also bei uns ist das einfach Standard und es werden eh irgendwie Wärmepumpen verbaut, wir müssen es ja eh machen. Also die Welt versteht irgendwie auch nicht ganz, was wir da eigentlich so diskutieren und es hat viel mehr mit, glaube ich, Befindlichkeiten zu tun und jetzt auch, also die Reaktion der SPD gerade macht mich auch so ein bisschen stutzig im Sinne von, es geht offensichtlich schon in den Wahlkampf und man möchte sich irgendwie jetzt nochmal abgrenzen und möchte irgendwie sagen, dass man selbst es ja viel besser gemacht hätte. Hätte man ja auch machen können. Also so, das sehe ich auch, dass praktisch, na klar, war der erste Gesetzesentwurf, der damals durchgestochen wurde, ja bewusst zu einem Zeitpunkt, als das Ding noch nicht perfekt war, nicht gut. Aber was mich komplett sprachlos gemacht hat, ist, dass ja eigentlich die Schlussfolgerung hätte sein müssen, dass irgendwie alle beteiligten politischen Kräfte und Medien und Kommentatoren und so weiter sagen, Okay, das war nicht gut, aber wir sehen ein, das ist irgendwie ein unsexy, aber sehr wesentlicher Teil der Bau- und Heizwende, die wir machen müssen. Wie können wir es denn dann machen? Wie können wir es dann besser machen? Und das findet ja bis heute nicht statt. Also jetzt gibt es einfach nur diesen Rollback und wir tun einfach so, als müssten wir das nicht machen. Also das meine ich vorhin auch nochmal ein bisschen mit Psychologie und auch mit Interessen im Sinne von, wir verdrängen einfach komplett, dass unser jetziges Nichthandeln auch Konsequenzen hat. Ist ja nicht nur so, als hätte Klimaschutz Konsequenzen, sondern auch das Nichthandeln.
Aber kann es nicht auch sein, dass sehr viele Menschen jetzt einfach nicht wollen, dass der Staat in ihr persönliches Leben eingreift, quasi in den Keller geht, denen sagt, nimm jetzt diese Heizung raus, du darfst so nicht mehr heizen. Dass das ihnen einfach zu weit geht, dass sie das als Dirigismus empfinden und man dann vielleicht doch andere Wege für den Klimaschutz finden muss.
Es war auf jeden Fall nicht gut kommuniziert. Das sehe ich total ein. Und ich sehe auch, dass also selbst in meinem erweiterten Bekanntenkreis, wo Menschen sind, die wirklich das Geld hätten, sich so eine Wärmepumpe einzubauen, die tatsächlich aber so ein bisschen Panik bekommen haben in dieser Debatte und dachten so, wie soll ich das dann machen? Und bei mir geht es ja eh nicht und das ist ja irgendwie so teuer und so weiter und so fort. Ich glaube, dass wenn man das anders kommuniziert hätte, wenn man von vornherein irgendwie gesagt hat, okay, wir sehen ein, das ist ein relativ teurer Schritt für Privathaushalte und wir sehen ein, wenn wir das insgesamt haben wollen, dann müssen wir das irgendwie strukturell aufgleisen, dann müssen wir das finanzieren, dass es dann, glaube ich, auch gar nicht so viel Widerstand gegeben hätte. Und wie gesagt, ich finde, es wird halt total in diesem luftleeren Raum kommuniziert, als müsse man das jetzt einfach nur so tun und als würde es nicht darum gehen, zu verhindern, dass dieser Keller irgendwie voll Wasser läuft bei den nächsten Starkregen. Also das ist ja der Hintergrund.
Mhm. Jetzt ist ja in den Merkel-Jahren viel zu wenig getan worden für den Klimaschutz. Das kann man mittlerweile auch allerorten nachlesen. Sogar die Union räumt das mittlerweile ein. Die Ampelregierung, so umstritten sie auch ist, hat manches auf den Weg gebracht, wie der gegenwärtige Bundeskanzler Scholz zu sagen pflegt. Denken wir beispielsweise mal an die Genehmigung für den Ausbau von Stromnetzen. Südlink beispielsweise, also Windkraftstrom von der Nordseeküste, wird in den Süden Deutschlands transportiert. Wenn du dir mal so die Entwicklung gegenwärtig anschaust, hast du den Eindruck, Deutschland ist jetzt auf dem richtigen Weg beim Klimaschutz? Es passieren jetzt genug Dinge, damit wir mal vorankommen und die vorhin erwähnten hohen Gradzahlen dann vielleicht doch verhindern können?
Genug Dinge nicht. Also es passieren mehr Dinge, als vorher passiert sind. Und ich hätte mir extrem für diese Regierung gewünscht, dass das nicht nur an den Grünen hängen bleibt, weil dadurch ist es halt weiterhin auch in der Bevölkerung irgendwie ein vermeintlich grünes Thema, was mit einer Partei assoziiert wird. Und eigentlich war ja das ganze Spiel, was wir jetzt über die letzten Jahre gesehen haben, immer die Grünen wollen irgendwas und die FDP sagt nein und die SPD tut so, als hätte sie mit nichts irgendwas zu tun. Und das hätte ganz anders aussehen können, wenn tatsächlich die Grünen ihre Fachexpertise im Bereich Klima eingebracht hätten und die SPD drauf geguckt hätte und gesagt hätte, ja, come on, aber wie kriegen wir das so hin, dass wir die Leute mitnehmen und dass wirklich das sozial gerecht gemacht wird? Ich glaube, das hätte eine richtig gute Politik sein können und richtig gutes Potenzial. Aber die SPD hat eher versucht, sich rauszuhalten. Und nein, wir sind nicht ausreichend auf dem Weg. Also ich habe im ersten Drittel dieses Jahres eine Kolumne darüber geschrieben, dass wir in Deutschland unser Budget für 1,5 Grad bereits verbraucht haben. Und das hat niemanden interessiert. Es gab so 3 Nachrichtenmeldungen dazu, aber das war nicht irgendwo groß Thema. Und das ist so unter ferner Liefen. Und ich sehe ja sogar ein, dass man politisch sagt, okay, das war vielleicht gar nicht zu schaffen oder wir wollen es vielleicht auch gar nicht schaffen, ist uns zu kompliziert, ist uns zu radikal. Aber ich finde, dann muss man wenigstens ehrlich damit sein und sagen, okay, wir wollen gar nicht 1,5 Grad schaffen, wir wollen unseren Anteil nicht einhalten. Wie kriegen wir es dann hin, dass wir es entweder irgendwie in der Welt gerecht aufteilen? Da hätte man jetzt zum Beispiel so eine Klimakonferenz nutzen können und sagen können, okay, wir investieren in andere Länder, die dafür nicht so viel CO2 ausstoßen. Oder wir sagen, okay, wir versuchen es gar nicht erst und dann müssen wir uns aber darauf einstellen, was dann kommt.
Also der Klimaschutz hat gegenwärtig nicht das beste Image. Er gilt als kompliziert. Du hast das gerade beschrieben. Man will nicht, dass der Staat zu tief in das eigene Leben eingreift. Und dann haben die Grünen sowieso ein schlechtes Image gegenwärtig. Was könnte man denn tun, um den Klimaschutz wieder positiver aufzuladen? Erinnern wir uns mal, vor der Pandemie gab es riesige Demonstrationen in Deutschland für mehr Klimaschutz.
Ich bin fest davon überzeugt, und das sagen auch Studien, dass ganz viele Menschen praktisch gar nicht so richtig verstehen, wie das alles miteinander zusammenhängt. Und das liegt gar nicht an denen, sondern es liegt daran, dass es wahnsinnig kompliziert ist. Und es liegt auch zum Teil daran, dass wir Medien auch nicht einen ausreichend guten Job machen, das zu erklären. Dass die Politik es gar nicht erst versucht, so wie ich es gerade eben erklärt habe. Und was man immer wieder sieht in allen Ländern, ist, dass sogenannte Klimabürgerräte, also Räte, in denen Menschen repräsentativ ausgewählt werden, um zusammenzukommen. Das heißt, die haben die unterschiedlichsten politischen Ansichten, die haben das unterschiedlichste Vorwissen, die unterschiedlichsten Jobs, kommen aus unterschiedlichen Regionen. Und die werden mit Expertinnen zusammen in einen Raum gesetzt und denen wird erklärt, okay, da stehen wir, das bedeutet das und das sind wirklich effektive Maßnahmen. Und wenn das passiert, ist es wirklich regelmäßig so, dass die alle sich zusammen auf vermeintlich radikale Maßnahmen einigen können, um die vorzuschlagen, weil sie einsehen, das hat was mit ihrem Leben zu tun und weil sie verstehen, was wirklich effektiv und effizient ist. Und das hat zum Beispiel, es gibt die sogenannte PACE-Studie in Deutschland, Planetary Health and Action Survey, die in regelmäßigen Abständen untersucht, was wissen die Deutschen eigentlich und welche Einstellungen haben sie zu Klimaschutz. Und die hat zum Beispiel herausgefunden, dass weniger als die Hälfte der Bevölkerung wirklich einschätzen kann, welche aktuell diskutierten Maßnahmen eigentlich effektiv sind und welche nicht. Und das ist ein Problem, weil das der größte Faktor ist darüber, ob ich dem zustimme oder nicht.
Das ist natürlich ein interessanter Punkt. Du sprichst die Bürgerräte an. Das freut mich, weil wir in diesem Podcast schon an vielen Stellen über Bürgerräte und ihre segensreiche, wie ich zumindest finde, Wirkung gesprochen haben, an ganz vielen verschiedenen Stellen. Jetzt hast du gerade gesagt, man versteht häufig nicht, welche Maßnahmen im Klimaschutz dann wirklich effizient sein können. Welche wären das dann? Du beschreibst das ja auch in deinem Buch Klartext Klima.
Ja, da gibt's einige, also einige, die auch belächelt werden im öffentlichen Diskurs. Tatsächlich wäre ein Tempolimit schon mal erstmal ein guter Anfang. Auch Inlandsflüge zu verbieten. Im französischen Klimabürgerrat wurde zum Beispiel vorgeschlagen, alle öffentlichen Kantinen fleischfrei zu machen. Und das ist für Frankreich noch revolutionärer als für Deutschland, dieser Vorschlag. Innenstädte tatsächlich autofrei machen, so wie es auch gerade in Paris passiert, innerhalb von wenigen Jahren in einer europäischen Großstadt, wo es ja oft auch so heißt, das ginge gar nicht. Da sieht man schon, das geht, wenn man will. Natürlich.
Dann müsste man aber was anderes anbieten, ne? Wenn man einfach nur sagt, das ist jetzt verboten, das hat man hier in Berlin gesehen, der Friedrichstraßenschreit, dann gehen die Leute auf die Barrikaden.
Klar, dann muss man auch andere Dinge anbieten, dann muss man Sachen attraktiver machen, dann muss man auch andere Möglichkeiten schaffen, sich zu bewegen, das auf jeden Fall. Aber das kann man ja auch, wenn man will.
Aber kannst du verstehen, und ich klage da aus eigenem Leid heraus, dass wenn man sieht, in welchem maroden Zustand die Bahn in Deutschland ist, man kommt eben nicht verlässlich von A nach B, dass dann viele Menschen sagen, ja, verflixt nochmal, dann nehme ich halt mein Auto.
Ja, erzähl mir was Neues. Ich sitze wirklich, also mindestens 2-3 Mal in der Woche in der Bahn und ich bin wirklich sehr leidgeplagt. Ich verstehe es total. Auf einem persönlichen Level verstehe ich es total. Und das ist mir auch immer wichtig. Also ich habe vorhin ja schon beschrieben, was man als Einzelner tun kann. Aber natürlich bin ich nicht so naiv zu sagen, dass wir alleine irgendwie das Klima retten, ne? Also so auf einem persönlichen Level muss da halt tatsächlich auch was passieren. Also mein Vater ist zum Beispiel Busfahrer in Brandenburg. Der könnte überhaupt nicht mit dem Bus zu seiner eigenen Arbeit fahren. Also so, und das geht ja ganz vielen so. Das ist ja im Moment überhaupt nicht möglich, tatsächlich selbst klimafreundlich zu leben. Und das ist ein weiterer Grund, warum wir so viel Widerstand auch sehen. Weil tatsächlich, also auch wenn wir als Einzelne vielleicht nicht alle Informationen selbst so super gut zusammensetzen können, haben schon die allermeisten verstanden, da verändert sich gerade was und das ist irgendwie nicht gut. Und dann zu sehen, okay, ich kann mich aber gar nicht so verhalten, wie ich eigentlich wüsste, dass ich mich verhalten müsste, führt zu einem Druck, einem innerlichen. Das nennt sich kognitive Dissonanz und ist tatsächlich wie so ein körperliches Unwohlgefühl. Und ich habe dann unterschiedliche Möglichkeiten, das aufzulösen, wenn meine Kollegin doch mit dem Fahrrad zur Arbeit kommt und ich halt nicht. Oder ich beim Mittagessen das Schnitzel bestelle und die anderen den Salat. Dann kann ich irgendwie einerseits auch mein Verhalten ändern und gucken, kann ich mich doch in die Bahn setzen oder irgendwie zur Arbeit strampeln? Oder ja, bestelle ich doch irgendwie zumindest den Veggie-Burger? Oder ich kann anfangen, mich über mein Gegenüber lustig zu machen. Ich kann anfangen, das Problem klein zu reden. Und auch das ist eine Möglichkeit, diese kognitive Dissonanz, dieses Unwohlgefühl aufzulösen, wenn mir eine Verhaltensänderung zu kompliziert erscheint. Und in nicht wenigen Fällen ist sie das auch.
Und dann bräuchte es doch aber wahrscheinlich noch mehr auch positive Kommunikation im Hinblick auf den Klimaschutz. Also nicht nur von Politikern, die dann eben nicht sagen, alles Kokolores mit dem Heizungshammer von Habeck, sondern so wie du es vorhin beschrieben hast, manches nicht gut genug, machen wir es besser.
Ja, beim Wort positiv schüttelt es mich immer so ein bisschen, weil ich sagen muss, die Situation ist einfach so akut, dass wir also positiv so mittelmäßig gut kommunizieren können.
Konstruktiv oder was?
Genau, wenn wir ehrlich sein wollen. Lösungsorientiert. Also ich finde, wir müssen sehr eindeutig sagen, wo wir stehen und worum es hier eigentlich geht und dann drauf gucken, was können wir denn jetzt machen? Und wir können tatsächlich relativ viel machen. Von daher brauchst du auf jeden Fall eine Kommunikation, die aufzeigt, was wir eigentlich machen können und dann halt auch mitgeht, wie es alle machen können. Also zum Beispiel jetzt, wir waren ja vorhin schon beim Rollback, der da potenziell von zukommt. Es gab jetzt ja unter anderem Söder, der gesagt hat, so, ja, Deutschland-Ticket können wir uns nicht mehr leisten. Ne? Wir leisten uns aber ziemlich viel anderes. Ne? Wir haben immer noch das Dieselprivileg, wir haben das Dienstwagenprivileg. Es gibt so viele fossile Strukturen, die immer noch mit Subventionen gefördert werden. Also wenn wir da nur einen Teil wegnehmen würden, wäre das Deutschland-Ticket durchfinanziert. Gar kein Problem.
Diese ganzen absurden klimaschädlichen Subventionen in Deutschland, ich glaube auch, das kann ein Thema sein für die nächsten Regierungen. Sarah, schauen wir zum Abschluss doch nochmal auf die große globale Bühne, weil ja am 20. Januar Donald Trump als nächster US-Präsident vereidigt wird und er hat schon angekündigt, er will die USA wieder aus dem Pariser Klimaschutzabkommen zurückziehen. Er will die Förderung fossiler Energien fördern, also Fracking insbesondere in Amerika. Da steht man schon ganz schön gelackmeiert hier in Europa da. Was denkst du denn, was kann man hierzulande oder auch in Europa tun, um so einem Rollback, wie du es gerade benannt hast, entgegenzutreten?
Ja, das ist tatsächlich eine ziemlich gute Frage. Ich glaube, es sind alle immer noch ein bisschen erschlagen, auch wie du eingangs ja schon beschrieben hast, wer da jetzt alles in welche Position kommt, dass das durchaus sogar nochmal drastischer ist, als man sich das vorher vorgestellt hat. Ich kann uns jetzt irgendwie nichts vormachen und sagen, okay, wenn Sie jetzt zu Hause noch irgendwie die Bambuszahnbürste kaufen, dann können Sie irgendwie das ausgleichen, dass da jetzt in den USA gefrackt wird. Das sicherlich nicht. Ich glaube, ein Punkt, den ich hier sehe, ist, wir müssen in Deutschland, in Europa darauf achten, dass wir nicht auch immer weiter auseinanderdriften. Also wir müssen, glaube ich, das beeinflussen, was wir hier beeinflussen können. Und wir müssen gesellschaftlich, so sehr ich auch gerne sehr klar ausspreche, was alles irgendwie schiefläuft und Leute kritisiere und so weiter und so fort, glaube ich, sehr gut darauf gucken, wo sind eigentlich unsere gemeinsamen Interessen? Was sind unsere Gemeinsamkeiten? Wie können wir als eine Gesellschaft zusammenhalten, um auch gemeinsam durch schwierige Zeiten zu gehen? Weil das tatsächlich einer der wichtigsten Faktoren auch für die Frage ist, wie wir eigentlich mit den Krisen, die da auf uns zukommen, umgehen werden. Und wie ich in einer Krise oder einer Katastrophe mit meinen Mitmenschen zusammenarbeite oder nicht, hängt halt auch davon ab, was ich vorher von denen halte und ob ich denen vertraue und ob es da schon so ein gewisses Gefühl von Solidarität gibt. Und von daher würde ich sagen, ist eigentlich das Wichtigste, drauf zu gucken, dass wir trotz all der Konflikte, die wir haben und der wichtigen Kämpfe, die wir auch auskämpfen müssen, die Gemeinsamkeiten im Blick behalten und uns als eine Gesellschaft fühlen, die irgendwie versucht, diese Probleme auch anzugehen.
Die Bambus-Zahnbürste reicht nicht gegen Donald Trump. Wir sollten enger zusammenrücken, hierzulande in Europa. Sehr spannende und konstruktive Einblicke von Sarah Schurmann. Damit sind wir am Ende dieses Podcasts angelangt. Vielen herzlichen Dank, Sarah. Schön, dass du dabei gewesen bist.
Danke für die Einladung.
Und in der Kolumne von Sarah erfahren Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, als Leserinnen und Leser jeden Freitag auf T-Online mehr über konstruktive Lösungsansätze für den Klimaschutz, kann ich ausdrücklich empfehlen. Genauso wie Sarahs Buch Klartext Klima ist in jeder Buchhandlung erhältlich. Es lohnt sich, dieses Buch zu lesen. Damit sind wir am Ende. Ich bedanke mich noch herzlich bei Axel Krüger, der diesen Podcast produziert hat. Und wenn Ihnen unser Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie uns eine kurze Rückmeldung hinterlassen unter podcasts@t-online.de. Podcasts mit Mehrzahl ist. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.